Ganz herzlich willkommen zu unserer ersten Ausgabe unserer neuen Sendung hier in HR2 Kultur 2 bis 4, immer am Sonntagnachmittag. 2 bis 4, so heißt die Sendung, von 2 bis 4. Und es geht um Menschen und ihre Musik. Und ich freue mich heute auf das Gespräch mit Dr. Markus Fein. Er ist Intendant und Geschäftsführer der Alten Oper Frankfurt seit September. Herzlich willkommen, Markus Fein.
Schön, hier zu sein. Vielen Dank, ja.
Ja, die Musik steht im Fokus. Unsere Gäste wünschen sich ihre Lieblingsmusik, also Musik, die sie geprägt hat, Musik, die besonders gerne gehört wird. Markus Fein, als Sie die Einladung in unsere Sendung bekommen haben und die Aufgabe, diese Musik zusammenzustellen, Ihre Lieblingsmusik, wie schwer oder wie leicht ist Ihnen das gefallen?
Die Schwierigkeit war, dass das nicht völlig ausufert, diese Wunschliste. Ich weiß noch genau, ich saß im Zug von Frankfurt nach Schwerin, da las ich die E-Mail meiner Kollegin und Mitarbeiterin und stell doch mal so eine Liste zusammen, und es purzelten sofort die Ideen. Die Zeitungslektüre war ausgelesen im Zug, da dachte ich mir, da machst du es jetzt einfach sofort und gleich. Und weil auch die CDs schon alle verpackt waren in den Umzugskartons und ich dann also auch am CD-Regal nicht nachsehen konnte, war das also wunderbares Kopfkino. Ich saß also in meinem Abteil im Zug und hörte mich so hinein in dieses fiktives Musikprogramm, und das war ganz schön und ja, war ein sehr, sehr schöner Anlass, mich an diese Musiken zu erinnern.
Ja, die Umzugskartons haben Sie gerade angesprochen. Sie sind ja gerade wieder nach Frankfurt gezogen, in Frankfurt geboren, haben in Mecklenburg-Vorpommern das Festival geleitet und jetzt zurück in Frankfurt. Darüber sprechen wir aber später. Das sind alles CDs, die Sie jetzt im Kopf hatten. Wenn Sie überlegen, wo hören Sie eigentlich am liebsten Musik? Sind das dann CDs, die Sie sich auflegen, oder sind das bestimmte Orte, die Sie im Kopf haben?
Natürlich zunächst die Musik, wie sie live gespielt wird, wie sie im Konzertsaal gespielt wird. Das ist natürlich die Musik, wie ich sie am liebsten höre. Ich finde es auch ganz wunderbar, Musik komplett im Dunkeln zu hören. Manchmal mache ich das, dass ich noch vorm Schlafengehen dann wirklich komplett dunkel mir einfach ein Musikstück anhöre. Und das ist schon still draußen, das Tagesgeschehen ist zur Ruhe gekommen. Und in der Natur, es ist natürlich wunderbar, auch in der Natur Musik zu hören. Das sind dann die Möglichkeiten, die moderne Technik bietet. Ja, man hat seinen Kopfhörer und seinen CD-Player oder modernere Formen und kann dann mitten auf der Wiese oder blickt hinaus auf die Ostsee oder wie auch immer oder auf den Main. Also es gibt viele Formen, Musik zu erleben, und wie schön, dass wir sie überall mit hinnehmen können. Die Verführung ist natürlich auch, dass sie omnipräsent ist, dass man sie gar nicht mehr wertschätzt, ja, weil man diese Musik ist immer abrufbar. Wir können immer auf den Knopf drücken und Musik des Mittelalters hören oder Musik der Moderne. Aber die Musik ist natürlich was ganz Besonderes und auch für mich immer was Besonderes geblieben, auch wenn ich mich damit professionell beschäftigen darf.
Der Gedanke, ist im Dunkeln Musik zu hören, ist natürlich wirklich sehr reizvoll, weil da hört man ganz garantiert, also da hört man zu. Ja, Sie haben eine ganz bunte Auswahl an Musik zusammengestellt, und wir hören jetzt mal die allererste Musik, die Sie uns sozusagen mitgebracht haben, eine Musik von den Beatles.
Ja.
Und das ist ein Titel, muss ich sagen, der ist nicht ganz so bekannt.
Das stimmt, A Day in the Life ist ein wunderbares Stück der Beatles. Ich mag es besonders gerne. Man kann sagen, die Beatles haben mit Yesterday und Eleanor Rigby so ein bisschen die klassische Musik in die Popmusik hineingebracht. Wenn Sie so an die Streicherbegleitung denken in Yesterday, dann kommt ja dieser Streichquartett-Teppich da rein. Und A Day in the Life ist ein sehr kunstvolles Stück Musik. Und in diesem Mittelteil kann man sagen, wenn man das jetzt so ein bisschen zuspitzen will, da haben die Beatles sozusagen zum allerersten Mal die Atonalität in einen Popsong hineingebracht. Man weiß inzwischen, dass der George Martin da auch ganz seine Finger drin hatte. Es war ein großes Orchester aus London in den Abbey Road Studio für diesen Mittelteil, und das baut sich so auf und geht diese Tonleiter von Halbton zu Halbton nach oben und ist eigentlich so Kakophonie, ja, in diesem Mittelteil, und dann macht es Break und dann geht das Stück wieder weiter. Also es ist ganz kunstvoll gemacht, und man weiß, welche Leute damals auch bei dieser Aufnahmesession dabei waren. Illustre Figuren, und das war so wirklich diese experimentelle Zeit der Beatles, und das Stück mag ich besonders gerne. Das ist ein richtig, richtig toller Song.
Day in the Life von den Beatles. Markus Fein hat sich diese Musik gewünscht. Das ist eine Musik, die Sie sicherlich auch früher öfter gehört haben, die Beatles.
Na klar. Ich bin damit auch groß geworden mit so einer Musik, ja.
Jetzt haben wir gerade, Sie haben das vorhin so schön beschrieben, auch mit diesem Orchester, was da so einsetzt. Das sind ja wirklich zwei, das ist ein richtiger Bruch. Das sind auch zwei Sänger, die wir da hören.
Ja.
Zwei deutliche Fragmente.
Ja.
Wie wichtig sind Ihnen Stimmen?
Ja, die Stimmen transportieren natürlich bestimmt innerhalb der Musik am meisten die Seele, die Emotionen, die Stimmen, der Gesang, der findet, glaube ich, den direkten Weg in die Herzen der Menschen. Und hier ganz bekannt natürlich John Lennon, Paul McCartney, diese wunderbaren Stimmen. War ja auch eine Zusammenarbeit, dieses Stück gemeinsam. Übrigens dieses Ende, dieser Ausklang, man weiß, die haben auf, ich glaube, insgesamt 6 Klavieren dann diesen Schlussakkord gespielt und dann den so ausklingen lassen. Und ganz raffiniertes Stück. Man kann sich da Stunden und Tage und Wochen lang nur mit diesem Stück beschäftigen, was da drin steckt alles. Also es ist ganz kunstvolle Musik, ein wunderbares Stück.
Zwischendurch haben Sie immer gesagt, das ist jetzt Stockhausen. Das klingt wirklich, wirklich wie modernste Musikkomposition, dieser Orchesterpart. Jetzt haben Sie das Klavier gerade erwähnt und das führt uns auch zum zweiten Musikwunsch. Und ich finde, das passt jetzt auch ganz schön im Kontrast dazu. Mhm. Das ist eine ganz andere Art von Musik. Klassische Musik ist natürlich von Franz Schubert. Mhm. Und da ist das Klavier, das zu Herzen geht. Sie haben sich da ein ganz wunderbares Stück gewünscht, und zwar einen langsamen Satz, das Andantino aus der Klaviersonate in A-Dur von Franz Schubert. Was berührt Sie an dieser Sonate? Und dazu muss man sagen, Sie haben sich auch eine ganz besondere Interpretin gewünscht.
Ja.
Elisabeth Leonskaya, eine russische Pianistin.
Ja, also das ist eins dieser Musiken, die man auf die berühmte Insel dann mitnehmen würde. Das ist eine Musik, die mich so unglaublich berührt und anfasst und anspricht und mit mir unendlich viel macht und ganz viel in mir auslöst, umwühlt. Und ich liebe diese Interpretation von Elisabeth Leonskaya, die große Dame sozusagen des Klaviers, die in Wien lebt, die diese Schubertsche Idiomatik so aufgesogen hat und einfach diese Musik geschehen lässt und ganz schlicht. Wir alle wissen, diese Musik, die darf nicht forciert erklingen. Das ist so ein ganz langsamer, getragener Satz. Und man wird gleich mit diesen ersten Tönen gefangen genommen. Mir geht es so. Und dann gibt es witzigerweise, ganz ähnlich wie bei den Beatles, sozusagen einen Mittelteil, der völlig ausbricht und der diese Schlichtheit sozusagen zunichte macht und der sich wirklich expressiv nach außen wirft. Das ist so eine Musik, die wirklich ganz tief fällt, ganz tief ins Bodenlose hinabstürzt und dann wieder langsam wieder zurückfindet. Also ganz großartige Musik. So ein kleines Stück Weltkulturerbe der Menschheit.
Ja, Schubert war ja auch jemand, der wirklich es geschafft hat, Melodien zu schreiben, die, wie auch immer, die einen so derart berühren, dass man automatisch anfangen muss zu weinen. Mhm. An vielen Stellen.
Und Schubert war immer einer von uns. Also Beethoven, ne, das ist das Genie. Ich will jetzt den Mythos nicht zusätzlich nochmal aufladen, ne, aber das ist so eher der Komponist, zu dem man sozusagen aufblickt und der sozusagen oben schon immer irgendwie auf dem Sockel war. Ja. Und bei Schubert hat man so das Gefühl, das ist so einer von uns. Ja. Und das ist auch so ein Zeitgenosse. Also ich hätte so das Gefühl, wenn er jetzt hier am Tisch mit uns säße, hier ist ja noch ein Stuhl frei und er sitzt jetzt hier, dann kann ich mir vorstellen, dass wir sofort ins Gespräch kommen. Und wenn jetzt hier Beethoven sitzen würde, ich glaube, dann würden wir alle irgendwie
uns anschweigen.
Oder wir hätten irgendwie Schweißperlen auf der Stirn und sagen, oh Gott, jetzt sitzen wir neben Beethoven. Und bei Schubert habe ich so das Gefühl, ja, er ist mir ganz nah, er ist mir ganz verwandt. Zumindest denke ich mir das so.
Dann hören wir jetzt erstmal diesen zweiten Satz aus der Klaviersonate in A-Dur von Franz Schubert. Und es spielt Elisabeth Leonskaya. Heute ist sie 74 Jahre alt und das ist eine Aufnahme aus dem Jahr 1992. Elisabeth Leonskaya spielte den zweiten Satz der Klaviersonate in A-Dur von Franz Schubert. Sie hören HR2 Kultur. 2 bis 4, so heißt unsere Sendung. Und zu Gast ist heute Markus Fein, der Intendant der Alten Oper Frankfurt. Markus Fein, Sie haben sich diese Musik gewünscht, genau diese Aufnahme. Und wir haben ja vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen. Mhm. Sie haben erzählt, wie berührend diese Musik ist. Als Sie uns geschickt haben, diesen Wunsch, da haben Sie dabei geschrieben, eine zutiefst zu Herzen gehende, anrührende und erschütternde Musik. Mhm. Und ich fand dieses Erschüttern, das ist ein Wort, an dem ich hängen geblieben bin. Mhm. Vielleicht können Sie das nochmal ein bisschen vertiefen.
Ja, das ist eben nicht nur eine Musik, die an der Oberfläche schön und anrührend ist, sondern der man anhört, dass sie noch so eine Tiefenwirkung hat und dass es bei Schubert eben immer diese Dialektik gibt und sozusagen sie ist in dem Schönen zerbrechlich und sie ist im Stabilen fragil, ja, und man merkt, dass es sozusagen immer diese Gefahr gibt, dass diese Musik dann doch sich verliert oder eben ins Moll, wenn sie in Dur ist, ins Moll verliert. Und so ist es bei diesem Satz auch in diesem Mittelteil, der so rezitativisch ist, wo das Klavier wie so eine Stimme, wie so ein Sänger auf einmal so singt und erzählt und dann verdichtet sich das immer mehr und die Dissonanzen nehmen immer zu. Und durch diesen unruhigen, gefährdeten Mittelteil bekommen eben auch diese beiden Außenteile nochmal eine ganz andere Wirkung. Also das hat Tiefenwirkung. Diese Musik hat eine unglaubliche Tiefenwirkung und je mehr man sie hört, desto mehr dringt man in diese Musik ein.
Wenn Sie sich zurückerinnern an Ihre Kindheit, an das Elternhaus, welche Rolle hat Musik da gespielt? Was lief bei Ihnen zu Hause für Musik?
Ja, mein Vater ist sehr früh seinerseits mit klassischer Musik in Kontakt gekommen. Er ist in Nürnberg groß geworden und war dann auch im Opernchor als Kind auf der Bühne. Und meine Mutter ist immer fleißig. In München bin ich dann ja groß geworden. Ich bin in Frankfurt geboren, dann in München zur Schule gegangen. Und wir sind dann auch fleißig ins Abonnementkonzert gegangen. Ich erinnere mich noch an eine unglaubliche Interpretation von Arturo Benedetti Michelangeli mit den Münchner Philharmonikern unter Celi Bidache. Das muss 91, 92 gewesen sein. Ravel, Klavierkonzert. Also die Musik war immer da und trotzdem war es so, dass es etwas war, was ich mir angeeignet habe. Und ich habe dann selbst hingespart auf dem Klavier und das war dann so mein Ausdrucksmedium und ich habe mir selbst damals die Gitarre im Keller geschnappt, die da so rumlag und habe das Instrument einfach mal per Zufall in Händen gehabt und habe es dann nicht mehr losgelassen sozusagen. Also es war so eine Eigeninitiative und ich habe es so wirklich autodidaktisch mir beigebracht die ersten Jahre und das finde ich ganz, ganz schön, dass das so war, dass man nicht gleich vorserviert bekommt, sondern ich habe es mir wirklich selbst erschlossen und ja, die Musik war dann so etwas, ich will nicht sagen, was man so heimlich unter der Bettdecke gemacht hat, aber was schon so, das war dann so, ich habe dann die Tür zugemacht, das war irgendwie so meine Ausdruckswelt und das braucht man, jeder von uns, glaube ich, wenn er dann so 12, 13, 14 ist, braucht dann irgendwie so sein Bereich und das war dann schnell für mich eben die Musik.
Mhm. Ja, heute machen Sie auch beruflich was mit Musik, ja. Aber war auch mal der Wunsch da, Musik, also ein Instrument zu studieren, dass Sie gesagt haben, ich könnte ja auch Pianist oder was mit Gitarre zu machen?
Also ich habe mich ja für ein Musikwissenschaftsstudium entschieden. Ich habe dann zunächst angewandte Kulturwissenschaften in Lüneburg studiert und habe dann frühzeitig reingeschnuppert bei den Musikwissenschaftlern in Hamburg an der Universität und habe gemerkt, das ist wirklich das, was ich von der Pike auf sozusagen jetzt studieren möchte, mich ganz stark damit beschäftigen möchte. Und ich habe mich nie für eine Musikerlaufbahn auf der Bühne entschieden. Und bin auch nicht das, was man den verhinderten Musiker nennt. Das gibt es ja in unserer Branche auch hier und da. Sozusagen gescheiterte Musikerkarrieren, die dann sozusagen rüberwechseln. Das war bei mir nie so. Ich habe mich da immer sehr, sehr wohl gefühlt. Ich habe als Kind und Jugendlicher, wie gesagt, sehr, sehr viel Musik gemacht. Habe auch in der Jazzband gespielt und da komponiert und arrangiert und so. Ja, habe mir dann die Klassik erst sozusagen im zweiten Schritt angeeignet und mich dann sozusagen vorgearbeitet bis zu den Beethoven-Sonaten. Mehr schlecht als recht. Und habe gemerkt, dass mir natürlich dann die Jahre gefehlt haben, um wirklich jetzt da zu reüssieren. Aber wie gesagt, ich habe dann sehr früh für mich gesehen, dass das spannend ist, eben auch sozusagen das Bindeglied zwischen Musiker und Publikum zu sein. Habe dann als Student schon sehr früh Konzertreihen konzipiert, als, man würde heute sagen, Kurator, als künstlerischer Leiter. Habe eine Streichquartettreihe in Norddeutschland initiiert, Beethoven und die späten Streichquartette. Irgendwie haben dann Komponisten wie Luigi Nono oder Giorgi Ligeti oder Schumann und Brahms auf Beethoven sozusagen Bezug genommen, ganz schön anspruchsvoll für einen Student, wenn ich da so zurückblicke und fürs Publikum. Aber da bin ich eben sehr, sehr schön reingekommen in diese Welt der Musik und fühle mich da natürlich nach wie vor unglaublich zu Hause und weiß genau, das ist so mein Ding und da lebe und brenne ich dafür.
Ist ja auch sehr vielfältig, ne? Und Musikvermittlung, darüber werden wir bestimmt noch ausführlicher sprechen, ist ja auch ganz wichtig, unglaublich wichtig, um einfach auch ein breites Publikum zu erreichen. Ja. Und diese Vielfalt an Musik, die Sie jetzt eben auch ausgedrückt haben, ich glaube, die wird sich hier auch in unserer Sendung 2 bis 4 widerspiegeln, weil die wirklich auch so vielfältig ist. Was war denn Ihr erstes Konzert, das Sie besucht haben? Können Sie sich daran noch erinnern?
Also ich kann mich nicht an das erste Konzert erinnern, weil das bestimmt ein schleichender Prozess war, ja. Meine Mutter hat mich dann früh mitgenommen ins Konzert. Im Gasteig habe ich viele Konzerte in München erlebt. Ich kann mich aber noch erinnern an eine Aufführung mit der Verklärten Nacht von Arnold Schönberg. Und da denken ja die meisten, huiuiui, das ist bestimmt was ganz Anspruchsvolles. Das ist aber noch in dieser spätromantischen Phase von Arnold Schönberg und ist wirklich eine reine Gefühlsmusik, sage ich jetzt mal so. Und das hat mich wirklich getroffen. Und dann habe ich, da war ich vielleicht 15 circa, und dann bin ich am nächsten Tag zu Beck am Rathauseck in München gegangen, hoch in die Klassikabteilung und habe gesagt, ich möchte die Verklärte Nacht von Arnold Schönberg. Und habe also diese Schallplatte mit nach Hause genommen und habe dann in den nächsten Wochen und Monaten, bevor ich dann in die Schule gegangen bin, ganz früh morgens immer diese Schallplatte aufgelegt. Und weil ich dann ja auch los musste und das Stück so eine gute halbe Stunde dauerte und ich sicherlich nicht die Zeit hatte, dann nochmal ein halbstündiges Werk vor dem Frühstück. Also ich kam immer nur so bis Minute 6 oder Minute 7. Aber das habe ich dann so ein paar Monate lang, habe ich die Verklärte Nacht von Arnold Schönberg gehört. Einigermaßen verrückt, aber also da hat's mich gepackt.
Also den Anfang können Sie mitsingen.
Genau.
Die nächste Musik, die Sie sich gewünscht haben, hat ja auch mit einem Konzert zu tun, mit einem Konzertort zu tun. Mhm. Da haben wir geschrieben, das ist so ein persönliches Erweckungserlebnis gewesen, diese Musik.
Ja. Ja, also Sie spielen an auf diese Musik von Benjamin Britten, die wir jetzt gleich hören werden. Ich hatte mich dann, als ich Student war, wie gesagt, ich bin über Lüneburg nach Hamburg gekommen und 1991, glaube ich, habe ich das Studium in Lüneburg aufgenommen und hatte mich dann beworben, habe irgendwo mitbekommen, es gibt in Oldeburg dieses kleine Fischerstädtchen an der Ostküste Englands, da gibt es so ein kleines Stipendium für Studenten, für Studierende und da kann man sich bewerben und dann ist man da Teil dieses Festivalgeschehens und organisiert da so ein kleines bisschen mit und läuft da sozusagen als Hospitant so ein bisschen mit und das habe ich getan und ich fand das reizvoll, habe da so ein bisschen gewusst, da geht es irgendwie um Benjamin Britten auch, hatte da gar nicht so eine richtige Vorstellung davon und kam dann dahin. Und habe dann einen unglaublich starken Festival-Eindruck gehabt von diesem Festival dort, das sich dort etabliert hat, weil eben Benjamin Britten dort viele, viele Jahre verbracht hat. Und ich bin dann sehr schnell in Kontakt gekommen mit vielen Engländern, wo ich gemerkt habe, das ist für die eine absolute Pilgerfahrt an diesen Ort. Und wenn du hier an der Küste bist und hier das Meer hörst, wie es anrollt, dann kannst du erst die Oper Peter Grimes verstehen und die ist hier entstanden und hier war Benjamin Britten und da hat er mit den Fischern gesprochen und also der Geist ist da omnipräsent und die Benjamin Britten Fans und in England ist er sozusagen der Hausgott, die pilgern da alle hin und ich habe das unglaublich genossen, diese Art, wie Musik veranstaltet wird, wie Musik erlebt wird, wie Musik gehört wird. Da gab es den Festival Walk und es gab das Pre-Concert Talk und also ganz viel Kommunikation, ganz viel Austausch, Dialog, diese wunderbare Lokation, wo diese Konzerte stattfinden, da in der Wassernähe, Snape Maltings. Also die Menschen hatten Zeit, sie kamen ins Gespräch und schwuppsdiwupps kam ich irgendwie mit einem tollen BBC-Journalisten ins Gespräch und mit Besuchern und also ich war da total euphorisiert und kam nur ins Gespräch und habe ganz viel erfahren von dieser Musik und liebe seitdem diese Serenade von Benjamin Britten, ganz besondere Musik. Und wenn ich diese Musik höre, muss ich an diesen Ort denken und muss dran denken, wie ich da mit Anfang 20 war und einfach nur Bauklötze gestaunt habe, ob dieser Musik und dieser Menschen und dieser ganzen Atmosphäre dort.
Und dann hören wir jetzt einen Satz aus der Serenade for Tenor, Horn and Strings mit Ian Bostridge und den Bamberger Symphonikern unter der Leitung von Ingo Metzmacher, und zwar den zweiten Satz Pastorale. Der zweite Satz aus der Serenade von Benjamin Britten. Und diese Musik erinnert Markus Fein, mein Gast heute in H2 Kultur 2 bis 4, an einen Besuch des Festivals in Edinburgh 1992. Und Sie haben erzählt, Herr Fein, von den vielen Gesprächen, die stattgefunden haben. Und da sind wir ja eigentlich auch beim Stichwort Musikvermittlung. Mhm. Ist das etwas, was Sie auch mitgenommen haben in Ihren Alltag als jemand, der Konzerte zusammenstellt, der natürlich die Aufgabe hat, Musik zu vermitteln?
Ja, unbedingt. Also man kann sagen, seit diesem Moment an, seit diesem Erlebnis in England, war das so ein Kontinuum meiner Arbeit. Ich versuche, die Menschen über Musik ins Gespräch zu bringen, in Kontakt zu bringen, sozusagen das Gegenbeispiel, sozusagen das Gegenmodell, so wie ich es eigentlich gar nicht haben möchte, ist sozusagen der Abonnent, der ganz schnell in den Konzertsaal huscht und dann schon wieder sozusagen zu den Tagesthemen wieder zu Hause ist und dann sprachlos das Konzert erlebt und irgendwie in so einem anonymen Umfeld erlebt, sondern die Musik muss natürlich irgendwie was auslösen, sie muss was mit uns machen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir als Macher und Professionelle, ja, uns immer vor Augen führen, dass das alles nicht selbstverständlich ist, dass wir die Brücken bauen müssen, dass wir auf dem Publikum zugehen müssen, ohne erhobenen Zeigefinger bitte. Also bloß nicht belehren. Das Schöne ist, wir hören alle ganz unterschiedliche Musik und wir gehen in den Wald und fünf Menschen gehen in den Wald und fünf Menschen erleben den Wald unterschiedlich. Und so ist es mit der Musik genauso. Und das muss so bleiben, aber lebendig. Und es darf eben nie routiniert sein und einfach so wegkonsumiert werden, sondern dann wird natürlich Musikerlebnis so ein richtiges Erlebnis, wenn es Türen aufmacht, wenn es Anlass für Gespräch und Diskussion in der Pause ist. Es war schrecklich, wie der das gespielt hat. Nein, es war fantastisch, wie der das interpretiert hat, wie auch immer. Aber ins Gespräch kommen und dieses Glück, Musik gemeinsam in einem geteilten Erlebnisraum, Konzertsaal, gemeinsam zu hören. Man kann immer Musik hören, ja, man kann auf den CD-Player drücken und die Musik sich anhören, eine Mahler-Sinfonie, aber wir machen es eben nicht. Wir hören uns die Mahler-Sinfonie eben nicht an. Wir brauchen den Konzertsaal dafür, um dahin zu gehen und dann hören wir sie an und dann hören wir sie mit 2000 anderen Menschen an. Das macht mit uns was und im Idealfall ist das dann der Impuls, dann noch mehr zu erfahren wollen oder mit Informationen schon diese Musik auch wieder anders zu hören. Also es ist ein Fass ohne Boden sozusagen, die Musik. Man kann da hineintauchen in die Welt der Musik und dann ganz viel entdecken. Es ist ein Haus und da gehe ich hinein durch die Tür und dann sehe ich, da sind ja noch vier andere Türen und dann gehe ich durch die dritte Tür von links und dann sind da wieder neue fünf Türen und irgendwie muss das Musikerleben so funktionieren.
Wenn man sich mal die Konzerte anschaut und die Programmzusammenstellung anschaut, da hat sich ja jetzt viel verändert durch Corona. Früher war es so, man hat normalerweise ein kurzes Einleitungsstück, eine Ouvertüre, dann kommt das Solokonzert, dann hat man die Pause und dann kommt noch eine Sinfonie. Das ist natürlich auch oft ein relativ umfangreiches Programm und man hört ein Stück nach dem anderen. Da hat man die Pause, dann redet man ein bisschen drüber und vielleicht im Anschluss noch. Jetzt durch Corona sind die Konzerte kürzer. Man hat manchmal nur ein Stück, man hat vielleicht noch ein kurzes vorneweg. Man konzentriert sich auf dieses eine Stück. Ist das nicht auch ein Weg? Also manchmal habe ich schon gedacht, ist es nicht einfach auch zu viel manchmal in so einem Konzertabend? Natürlich möchte man für sein Geld auch etwas geboten bekommen. Das ist etwas, das muss man wahrscheinlich genau abwägen. Aber ist es nicht der Weg, lieber ein Stück konzentriert und vielleicht mit vielen Gesprächen drumherum zu erfassen?
Ich kann dem viel abgewinnen. Es ist irgendwie auch eigenartig, wenn man sich genau mal anguckt. Es ist zwar gang und gäbe, aber eigentlich ist es ein bisschen eigenartiger Vorgang. Da hört man so ein Musikstück, sag ich mal, eine Sinfonie von Franz Schubert und ist da in dieser Welt drin. Und das hat ja auch einen Anfang und ein Ende. Und man ist so, man erlebt es so als einen großen Bogen. Ne? Und dann kommt eben was ganz anderes. Ja? Also eigentlich ist es, ja, es ist natürlich Vielfalt und man kann dadurch eben auch ein breiteres Publikum ansprechen. So. Also ich kann dem schon durchaus was abgewinnen. Oder Andras Schiff ist ja auch zum Beispiel jemand, der gerne so Monoprogramme, also irgendwie ein Komponisten Bach, so und dann eben zyklisch oder eben nur an einem Abend nur Musik von Johann Sebastian Bach. Und was Sie jetzt nicht wissen können und dass Sie auf einer sehr, sehr heißen Spur sind, was die Saison 21-22 anbelangt und dass wir da ganz genau an so einem Format gerade stricken und genau das auflegen werden in der Saison 21-22, wo es sozusagen nur um ein Stück geht Und das wird eben zweimal zu hören sein. Und dazwischen wird es einen umfangreichen Werkstattteil geben, wo man mit den Musikern ins Gespräch kommt. Und dann wird man dieses ein und dasselbe Stück eben zweimal hören und sicherlich auch dann ganz intensiv und bereichernd hören.
Und dieses zweimal hören, das ist ja auch was Sie schon länger machen und immer wieder gerne machen. Ja. Wie muss man sich das vorstellen?
Man kann das ganz unterschiedlich sozusagen denken, dass man zum Beispiel auch ein und dasselbe Stück Musik, zum Beispiel bei Bach, die Kunst der Fuge, man weiß nicht, für welche Besetzung hat er die denn eigentlich geschrieben, die Kunst der Fuge. Also man kann das dann in einer Klavierfassung und in einer Streichquartettfassung anhören. Noch pointierter und noch verrückter sozusagen ist es, wenn man wirklich ein und dieselbe Interpretation von dem gleichen Ensemble, ja, ein Ensemble spielt eine Musik und genau dieses gleiche Ensemble spielt genau die gleiche Musik dann nochmal. Und wie gesagt, in der Mitte gibt's Einblicke in diese Komposition, in die Art und Weise, wie diese Musiker die Musik lesen und denken und verstehen. Und also man hört an sich zweimal das Gleiche. Und dann ist es umso frappierender, wenn man sagt, ich habe es aber völlig anders gehört. Ich habe auf was ganz anderes geachtet und ne, da gehen die Birnen auf, die gedanklichen. Oder die Antennen sind jetzt ganz anders ausgefahren, die Ohren sind ganz groß. Ich höre die Musik einfach ganz anders. Und das ist auch spannend, wenn man das für ganz bekannte, vertraute Musik macht. Mozart, Klarinettenquintett, ja. Können viele Leute mitsingen, mitpfeifen sozusagen. Und dann, ja. Ich dachte, dass ich das Stück kenne, ne? Und jetzt habe ich nochmal ganz neue Facetten kennengelernt. Wie gesagt, all das ohne den erhobenen Lehrerzeigefinger, sondern mehr im Sinne von Entdeckung und neues, intensiviertes Hören.
Jetzt haben Sie gerade über die Saison 21-22 gesprochen als Intendant der Alten Oper Frankfurt. Und wir sprechen gleich darüber, was Sie überhaupt gereizt hat in dieser Aufgabe, jetzt wieder nach Frankfurt zurückzukommen, Ihre Geburtsstadt. Und hören jetzt erstmal eine Musik, die uns dahin führt. Das ist nämlich eine Musik, die in der Alten Oper Frankfurt gelaufen ist. Das war die Einweihungsmusik der Alten Oper Frankfurt 1880. Die ersten Töne, die damals erklungen sind, jetzt nicht unbedingt in der Besetzung, aber das wäre jetzt ein bisschen schwierig. Aber wir hören jetzt die Ouvertüre Don Giovanni von Wolfgang Amadeus Mozart. Das war die Ouvertüre zu Don Giovanni von Wolfgang Amadeus Mozart und diese Musik erklang auch bei der Einweihung der Alten Oper Frankfurt. Gewünscht hat sich diese Musik Markus Fein, der zu Gast ist in unserer Sendung 2-4. Das war jetzt das Ensemble Musica Aeterna unter der Leitung von Theodor Korenzis, der dieses Ensemble auch gegründet hat 2004 und Sie haben sich auch genau diese Aufnahme gewünscht. Was mögen Sie gerade an dieser Interpretation?
Ja, er ist natürlich einer, der der Musikpraxis und dem Musikleben heute neue Impulse gibt. Ein verrückter Vogel und natürlich ein Musikbesessener. Und er war oft in der Alten Oper. Diese Musik, Sie haben es angesprochen, erklang zum ersten Mal in diesem Haus. Damals hieß sie natürlich noch nicht Alte Oper, sondern es war das Opernhaus der Stadt Frankfurt. 1880 erbaut, mir ging das vor wenigen Tagen erst so richtig auf. Damals hatte schon dieser Saal ungefähr knapp über 2000 Kapazität. Über 2000 Menschen konnten in das Opernhaus damals kommen. Aber ich habe jetzt erfahren, dass die Stadt Frankfurt zu diesem Zeitpunkt um 1880 ungefähr 100.000 Einwohner erst hatte. Jetzt runden wir mal das ein bisschen großzügig auf mit den Pendlern und mit den angrenzenden Gemeinden. Dann hat die Stadt Frankfurt heute, sagen wir mal, 1 Million. Ja, das heißt, wenn man das jetzt umrechnet proportional, würde das heißen, heute hat die Alte Oper 2400 Besucher. Das heißt, die Alte Oper würde heute fast 24.000 Menschen fassen. Also das bringt zum Ausdruck, welchen Stellenwert man der Kultur damals beigemessen hat. Was für ein großer Saal das war. Heute ja noch ist, wenn man vor der Alten Oper steht, was für ein prächtiges Haus. Und der Kaiser hat damals ja auch wohl gesagt, in Berlin könnte ich mir sowas nicht erlauben. Also ein unglaubliches, fantastisches, großes Haus. Und Korenzis passt da gut, weil er sozusagen jetzt einerseits eben diese Musik gespielt hat, mit der damals die allerersten Töne sozusagen diesen wunderbaren Raum erfüllt haben. Und er oft bei uns ist und gerne bei uns ist. Mhm.
Ich habe mir das gerade vorgestellt, wie viele Menschen sind denn damals da noch hingegangen? Waren die Säle voll?
Was weiß man denn darüber? Soweit ich das weiß, die Säle waren natürlich nicht immer voll, aber sie waren eben gut besucht. Mhm. Und wir alle wissen, es war natürlich ein Teil eines bildungsbürgerlichen Ausdrucks im besten Sinne. Damals war es ja auch ganz, ganz wesentlich, das Frankfurter Bildungsbürgertum, sagen wir heute, damals eben das Bürgertum, stolzes Bürgertum, was eben diesen Bau vorangetrieben hat. Da gab es das Wort Fundraising noch gar nicht, aber viele Gelder kamen eben schon damals, Ende des 19. Jahrhunderts, zusammen, um diesen Bau überhaupt zu ermöglichen. Also ein ganz großer Rückhalt. Diese Selbstverständlichkeit ist uns heute verloren gegangen. Das wird oft beklagt, kulturpessimistisch beklagt. Ich sehe es auch als eine Chance an. Ich glaube, wir sollten es auch nicht zu sehr verbrämen, jetzt sozusagen im Rückblick. Wir müssen als Macher heute um jeden Besucher sozusagen einzeln kämpfen. Aber dann ist es eben auch wirklich der freie Entschluss. Und es ist natürlich viel durchlässiger geworden. Ja, Gott sei Dank haben eben alle gesellschaftlichen Schichten jetzt einen Zugang zu solchen Häusern. Und ich gehöre zu denen, die sagen, es war früher toll, ja, aber lass es uns auch nicht zu rosarot malen. Und es gab eben auch viel Routine. Und ob die Menschen damals eben auch mit so viel Interesse in den Konzertsaal gegangen sind, wie das oftmals heute ist. Wir haben jetzt vor wenigen Tagen quasi wieder eröffnet und das war so ein engagiertes Publikum und interessiertes Publikum und ein kenntnisreiches Publikum. Und ich glaube, da ist die Gegenwart gar nicht so schlecht aufgestellt gegenüber der Vergangenheit.
Ja, Sie sind in Frankfurt geboren, jetzt wieder zurückgekommen nach Frankfurt, haben vorher die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern geleitet als geschäftsführender Intendant, ein bisschen früher aufgehört, um nach Frankfurt kommen zu können. Was hat Sie denn daran gereizt?
Mich hat natürlich dieses Haus zuallererst gereizt. Es ist ein fantastisches Haus. Ich liebe die Alte Oper als Ort, als Architektur. Mir gefällt, dass dieses Haus so mitten in der Stadt ist, in diesem urbanen Umfeld. Ich mag dieses Spannungsfeld von alt und neu. Einerseits eben diese moderne Großstadtarchitektur da drumherum und dann dieses von außen alte Gebäude, im Innen moderner Konzertsaal. Wir sind auch ein wunderbares Kongresshaus, also da finden moderne Kongresse statt. Und das ist so ein Teil im Leben der Stadt. Ja, die Menschen flanieren, der Opernplatz ist so ein Ort, wo man einfach gerne ist, wo die Menschen der Stadt sind. Also es ist nicht wie die Philharmonie in Paris, so am Rande der Stadt, sondern es ist so ein Teil der Stadt, es ist ein Teil des Lebens und so muss es natürlich sein. Und ich versuche genau das so eigentlich zu pointieren, dass die Alte Oper nicht nur so ein Fremdkörper ist und nicht nur so ein Kulturtempel ist, den man fotografiert, sondern ein Ort ist, in den man gerne reingeht, inspiriert wird, so eine Art Echoraum dieser Stadt, ne, wo man natürlich Musik auf höchstem Niveau geboten bekommt, wo tolle Künstler kommen und die sich aber eben auch mit der Stadt verbinden, die sich an dieses Haus binden lassen, die dafür eigene Programme machen. Also es ist eine ganz, ganz große Spielwiese, ganz großes Haus der Möglichkeiten mit einem großen Renommee. Stefan Pauli, Michael Hox haben fantastische Arbeit als Intendanten dieses Hauses gemacht und es ist gut aufgestellt. Das hat mich gereizt. Mich hat gereizt die Kulturstadt Frankfurt, die ja immer mehr Aufwind bekommen hat in den letzten Jahren und natürlich wissen wir alle, eine wunderbare Museumslandschaft bietet und Theater- und Opernlandschaft bietet. Also ist eine interessante Stadt, eine lebendige Stadt, eine vielfältige Stadt, eine Stadt mit Spannungen, mit Gegensätzen, mit Unterschiedlichkeiten. Das reizt mich und mich reizt nach vielen Jahren sozusagen Festivaltätigkeit. Sie haben die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern genannt, ein großes Flächenfestival mit fast 200 Konzerten pro Jahr. Und 100.000 Besuchern, die wir fast jedes Jahr ansprechen. Aber eben immer auch ein Stück Wanderzirkus. Ja? Mhm. Die Festivals sind sozusagen immer on the road. Sie gehen immer sozusagen von Ort zu Ort und sind da ein Ereignis. Und dann fällt das so ein bisschen wie ein Salzburger Nockerl zusammen. Und dann geht man eben an den nächsten Ort. Und hier bin ich jetzt ein echter Gastgeber und habe sozusagen mein Publikum, das wiederkehrt. Und man kann dieses Publikum mitnehmen, an Prozessen teilhaben lassen. Also das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl.
Mhm. Ja, eine große Aufgabe, die Türen öffnen, wahrscheinlich auch Barrieren fallen lassen, also dass das einfach auch ein Publikum vielleicht mal diese alte Oper betritt, das noch nicht da war.
Ja, absolut. Das muss unsere Aufgabe sein. Wir dürfen uns da nicht zu sehr gefallen in dem, was nur wir persönlich schön finden und einfach nicht zu selbstverliebt sozusagen nur an den Programmen tüfteln und den, welche Künstler treten auf. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Qualität steht an oberster Stelle, ganz klar. Aber wir müssen uns immer wieder diese Frage stellen, wo steht dieses Haus heute? Wie ist es sozusagen verankert in der Stadt, in der Gesellschaft, in der Region, in dem Rhein-Main-Gebiet, in Hessen? Wie können wir das neu interessant machen, neu öffnen? Das ist unsere verdammte Pflicht und wir müssen sie sozusagen jeden Tag neu stellen und dürfen uns da nicht es zu bequem machen auf den Sesseln und in dem schönen Umfeld dieses Hauses, sondern müssen immer fragen, wie können wir es sozusagen interessant und spannend machen und wirklich als ein Haus begreifen, das für alle da ist und ernst gemeinte Gesten aussendet und ausstrahlt und sagt, ihr seid hier wirklich willkommen, das ist wirklich unser gemeinsames Haus.
Jetzt haben wir Musik von Bach. Johann Sebastian Bach ist ja ein Komponist, an dem man eigentlich nicht vorbeikommt. Ja. Ist das so eine Musik? Wir haben jetzt aus der Cello-Suite Nummer 1 einen Satz, die Sie sich auch auflegen würden, wenn Sie nach einem anstrengenden Tag nach Hause kommen, sich mal auf Ihren Sessel setzen und sowas hören? Oder bei welcher Gelegenheit?
Ja, schon. Also das ist eine Musik, die kann mich immer erreichen. Da gibt es wirklich keine Barriere, keine Hürde sozusagen. Da brauche ich nicht ein besonderes Umfeld, sondern das ist eine Musik, wenn die an mein Trommelfeld gerät, dann bringt sie sozusagen meine Person ins Schwingen. Und ich liebe diese Cello-Suiten und ich liebe die erste Cello-Suite. Und innerhalb der ersten Cello-Suite liebe ich dieses Präludium, das so einen Raum öffnet und einen wunderbaren, warmen Ton entfaltet. Und also diese Cello-Suiten sind ganz großartige Musiken und für die Cellisten sowieso der Mount Everest. Und deswegen war mir das auch ein Anliegen jetzt in diesem neuen Programm, das wir ab September jetzt in der Alten Oper fahren. Denn dieses Haus ist wieder geöffnet. Wir bieten wieder Musik und Konzerte an und es wird Teil dieses kleinen Monolog-Festivals, kann man das nennen, sein. Also ein Tag, wo wir Monologe, so nennen wir das, veranstalten. Also musikalische Monologe. Ein einzelner Musiker, der im großen Saal der Alten Oper, diesem großen Raum steht und Musik von, in dem Fall jetzt von Johann Sebastian Bach spielt. Und diese Musik ist ja ihrerseits der Versuch von diesem Komponisten in diesem reduzierten Instrumentarium, 4 Saiten, ein Cello, ein Instrument, sozusagen das Universum zu erklären, die große Welt in einem Instrument darzustellen, nicht im großen Orchesterwerk, in der großen Messe, im Oratorium, sondern auf einem einzelnen Instrument ganz viel auszudrücken. Also es ist so, es geht um Essenz, es geht um eine verdichtete Form von Musik. Das hat also schon die Komponisten umgetrieben und natürlich ist das jetzt ein bisschen auch ein Spiel mit dieser Corona-Situation. Wir alle müssen uns vereinzeln und dann habe ich mir gedacht, das ist doch vielleicht eine schöne Form, das irgendwie so zuzuspitzen und daraus sozusagen Kapital zu schlagen. Und deswegen wird es Solomusiken geben an diesem Tag über 3 Konzerte verteilt. Christian Tetzlaff an der Geige, Daniel Müller-Schott am Cello und dann spinnen wir noch so einen Dialog mit Literaturen, mit Weltliteraturen, mit Monologen aus der Weltliteratur von Goethe, von Shakespeare aus dem 20. Jahrhundert. Und dann gibt es also auch noch so einen Dialog von Musik und Wort, eben einerseits Einzelstimmen im Musikbereich und Einzelstimmen aus der Literatur. Immer ein einzelner Musiker, der sozusagen zu den Menschen im großen Saal spricht. Ich glaube, das wird ein ganz berührender und intensiver Eindruck für das Publikum werden.
Und da sind wir auch wieder bei dem einen Musikstück, das im Mittelpunkt steht. Ne? Jetzt haben Sie sich eine Aufnahme gewünscht von Peter Whispleway. Da sprechen wir gleich drüber. Jetzt glaube ich, hören wir erst einmal diesen ersten Satz. Der erste Satz aus der ersten Cello-Suite von Johann Sebastian Bach war das und gespielt hat hier Peter Whispleway. Markus Fein, Sie haben sich diese Aufnahme gewünscht. Es ist ja so mit den Cello-Sonaten, Violinsonaten, egal, Bach, Musik von Bach. Es gibt so viele Einspielungen. Ich glaube, für die Interpreten ist das eine ganz große Herausforderung, ihre Interpretation zu finden. Was lieben Sie jetzt gerade an dieser Version?
Bei mir ist es so, wie glaube ich bei vielen anderen Hörern auch, wenn man einmal so eine Lieblingsaufnahme hat, dann bleibt das auch eine Lieblingsaufnahme. Das heißt, ich kenne diese Aufnahme schon sehr, sehr lange und verbinde mit dieser Aufnahme eben ganz viel. Und man weiß, wann man diese Musik gehört hat, wo man diese Musik gehört hat. Er hat diese Cello-Suiten nochmal aufgenommen, Peter Whispleway, jetzt vor wenigen Jahren. Das ist die ältere Aufnahme. Und die neue Aufnahme ist noch schneller im Tempo. Wenn Sie von anderen Cellisten hören, dann werden Sie merken, dass das viel schnellere Tempi sind. Aber das hat eine große Ruhe. Ich mag diese Aufnahme, weil das Cello so unglaublich samten klingt und wie so ein wunderbarer Rotwein. Ja, also mit einer großen Ruhe gespielt. Und Peter Whispleway ist ein ganz toller Cellist, den leider noch viel zu wenige Menschen kennen, der bei Anna Belsma studiert hat, ein holländischer Cellist, also der so von der historischen Aufführungspraxis kommt, der sehr viel weiß von der Art und Weise, wie man eben früher Cello gespielt hat, ohne Stachel und mit einem anderen Bogen und so weiter. Also dieser ganze Bereich der historischen Aufführungspraxis, der aber sehr undogmatisch ist, und es ist eine sehr gelebte Interpretation, eine sehr sprechende, sehr lebendige Darstellung. Also ich mag diese Aufnahme nach wie vor sehr, sehr gerne. Es gibt noch viele andere Einspielungen, die mir von den Bach-Cello-Suiten in den Sinn kommen, die toll sind, aber diese Aufnahme bleibt immer irgendwie für mich eine besondere.
Aber es ist immer wieder spannend, es wird immer wieder mit Spannung aufgenommen, wenn irgendjemand eine neue Interpretation eingespielt hat. Lang, lange zum Beispiel hat ja auch Bach relativ spät für sich entdeckt, und da ist man dann auch, wie wird er es wohl spielen, wie hat er es interpretiert. Ja. Das ist etwas, weil man eben diese Vergleiche hat. Wenn man jetzt neue Musik aufführt, ist man ja erstmal ganz frei in der Interpretation. Ist ja eigentlich ein bisschen einfacher. Also er hat beides, ne? Einfacher
und schwieriger. Ja, und die Interpreten werden dann natürlich schnell festgelegt. Und das ist natürlich, was vielen Interpreten querläuft, dass sie sagen, das war ja eigentlich nur so eine Bestandsaufnahme, so eine Momentaufnahme. Wenn ich zwei Tage später die Goldberg-Variation jetzt von Johann Sebastian Bach spiele, dann würde ich sie ganz anders spielen. Ja? Also wir glauben jetzt als Hörer, das ist die Interpretation von Peter Whispleway. Ja? Das stimmt aber nicht. Ja, weil er spielt sie ganz anders. Und das ist ganz interessant zu erleben. Als Veranstalter erlebt man das ja, dass man auch ein und dasselbe Stück von ein und demselben Interpreten dann mehrfach hört, einen Tag später oder an einem anderen Ort. Und dann merkt man, dass diese Musik eben immer lebt und immer im Dialog ist mit dem Raum, mit den Menschen. Also es gibt eben nicht die Aufnahme, sowieso nicht per se. Und man fährt sozusagen dann das so auf Still. Ja? Das ist jetzt die Interpretation, aber tatsächlich gehen auch die Musiker und Interpreten damit viel lockerer um. Und deswegen glaube ich, die meisten Musiker hören sich diese Aufnahmen dann wirklich nicht mehr an, weil sie sagen, Mensch, bin ich schon wieder ganz woanders, jetzt spielst du viel schneller, die Umleitung, die spiele ich doch ganz anders. Und es ist ein tagtägliches Arbeiten, Leben mit dieser Musik, und dann gibt es eine kurze Fotografie und das ist dann die Studioaufnahme oder die Liveaufnahme, und dann lebt dieses Stück mit ihnen weiter. Und das gilt für die ganzen großen Werken. Sie haben jetzt Bach angesprochen, Goldberg-Variation, Kunst der Fuge und so weiter. Das ist so schön, dass diese Interpretation und Lesarten mit den Biografien der Künstlern wachsen und sich verändern.
Und das ist eben wieder schön am Live-Konzert, dass man eben das miterleben kann, dass es wirklich sich von Abend zu Abend teilweise verändern kann. Die nächste Musik ist jetzt ein richtiges Kontrastprogramm, würde ich sagen, zu Bach. Oder vielleicht widersprechen Sie mir auch, vielleicht sehen Sie auch die Parallelen. Oma Klein.
Ja.
Oma Klein wird auch in der Alten Oper Frankfurt auftreten. Das ist wahrscheinlich auch mit ein Grund, warum Sie die Musik ausgewählt haben, das Oma Klein Trio in diesem Fall. Aber ich glaube, das hören Sie auch, Sie haben es ja immer wieder angesprochen, auch gern so, auch mal in Ihrer Freizeit.
Ja, das ist eine tolle Musik, und Oma Klein ist einfach ein toller Typ auch. Ein israelischer Jazzpianist. Ja, ich bin jetzt sozusagen auf verschiedenen Wegen zu ihm wieder jetzt zurückgekommen. Ich habe ihn schon mehrfach eingeladen zu Konzerten und unter anderem auch bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern, da mit einem Schlagzeuger auch zusammengebracht, Alexei Gerasimes. Und das war so eine tolle Konzert- und Workshop-Woche, wo man sich eben auch intensiv kennenlernt. Also ein ganz offener Pianist mit einem tollen Trio. Und dann stellte sich eben heraus, dass er in Frankfurt lebt. Und als wir überlegt hatten, Bühne für Frankfurt, wir wollen in der Alten Oper jetzt in diesem neu aufgenommenen Spielbetrieb wieder eben auch etwas für die Frankfurter Künstler und Ensembles tun. Das war mein wichtiges Anliegen. da kam mir Oma Klein in den Sinn und dann rief ich ihn an und sagte, Mensch, sag mal, du wohnst doch in Frankfurt, stimmt doch so. Ja, ich wohne seit einigen Jahren in Frankfurt und super Stadt und toll, dass du kommst und du wirst sehen, viele tolle Restaurants und ganz toll. Und ja, Mensch, sag mal, warst du schon in der Alten Oper? Nein, ich wohne ganz in der Nähe von der Alten Oper. Ich fahre da quasi täglich vorbei, aber ich habe noch nie in der Alten Oper gespielt und da dachte ich mir, das ist doch irgendwie verrückt und schön auch in diesem blöden Umständen, die wir alle durchmachen müssen, dass jetzt Corona und dieses neu aufgesetzte Programm Bühne für Frankfurt, also ein Konzerttag mit zwei Konzerten in der Alten Oper, mit klassischen Interpreten und Jazzinterpreten, Musikern aus der Stadt und Oma Klein spielt in der ganzen Welt und wirklich auf allen Bühnen zu Hause, war jetzt gerade in der Schweiz, hatte mir gerade gesimst und in Schloss Elmau und spielt überall und eben noch nie sozusagen zu Hause in Frankfurt schon gespielt, aber noch nie in der Alten Oper gespielt. Und das holen wir jetzt endlich nach.
Und wir hören jetzt das Oma Klein Trio mit Blinky Palermo von der CD Sleepwalker. Das Oma Klein Trio Blinky Palermo war das. Markus Fein ist heute zu Gast in H2 Kultur 2 bis 4. Ihre Musikwünsche hören wir. Eine sehr schöne, bunte Mischung, finde ich, in 2 Stunden und viele musikalische Facetten, die wir hier hören. Und wir kommen jetzt mal direkt zur nächsten Musik, weil das finde ich ganz besonders spannend. Da haben Sie sich nämlich Musik von Alban Berg gewünscht. Und zwar Schließe mir die Augen beide, ein Lied von Berg. Und zwar hat er 2 Fassungen geschrieben. Eine Fassung 1907 und die zweite Fassung 1925. Das sind beides Aufnahmen gleich, die wir hören werden aus den 1980er Jahren. Mhm. Aber 2 sehr unterschiedliche Fassungen. Kannst du uns dazu ein bisschen näher was sagen?
Ja, also Alban Berg ist ja ein Vertreter dieser sogenannten zweiten Wiener Schule, von Veranstaltern gefürchtet, weil sie Kassengift sind, weil die Menschen nicht so gerne angeblich in die Konzerte gehen, um diese Musik zu hören. Alban Berg, Schüler von Arnold Schönberg. Und aber in dieser Gruppe dieser Komponisten, die damals in Wien die Welt neu erobert haben, sozusagen der populärste Komponist. Das Violinkonzert hört man oft im Konzert und Wozzeck, seine Oper, war auch damals erstaunlicherweise schon großer Erfolg. Und er war auch ein großer Liedkomponist, wie übrigens auch sein großer Lehrer Arnold Schönberg, wie auch sein Komponistenkollege Anton Webern. Die haben alle viele Lieder komponiert und sie kamen alle aus der spätromantischen Musik und sind ja im späten 19. Jahrhundert geboren, in den 70er, 80er Jahren des 19. Jahrhunderts und also haben diese Musik von Brahms sozusagen und so weiter, das ist sozusagen der Humus, aus dem diese Musik heraus erwächst und dann haben sie sich bekanntlich gelöst von diesen Vorgaben und haben neue Territorien für sich entdeckt und Alban Berg hat dieses wunderbare Lied Schließe mir die Augen beide komponiert, eben als junger Mann, als junger Komponist 1907 und das war gewissermaßen noch vor diesem Urknall der musikalischen Moderne. Das war noch bevor diese Komponisten die Tonalität verlassen haben. Das, wenn wir das gleich hören, dann hören wir eben eine Musik, die noch sehr orientiert ist an der Spätromantik, an Brahms, an Mahler und so weiter. Das ist dann noch voll und ganz in dieser Musik verhaftet, in dieser Musikwelt. Und dann war es so, dass Alban Berg dann in den 20er Jahren diese berühmte Methode und Technik, die 12-Ton-Technik, für sich angeeignet hat. Und ich glaube, es gibt kein größeres Missverständnis als diese 12-Ton-Technik, die man eben sozusagen ja auch schon mal als erstes als Technik bezeichnet und die sozusagen einfach nur ein Symbol geworden ist für eine atonale Musik oder für eine Musik, zu der man keinen Zugang hat. Dafür ist es so ein Synonym geworden. Und
konstruiert.
Konstruiert, ganz genau. Und bei Alban Berg ist es so, ja, er hat auch viel konstruiert, aber er war immer in seinem Wesen ein durch und durch romantisch denkender Komponist. Also immer Gefühlsmusik, ganz konkrete Anlässe. Er hatte ganz konkrete Bilder vor Augen. Und das ist jetzt so, dass dieses zweite Lied, das wir hören, das ist sozusagen eine Art Studienarbeit. Das ist also in diesen ersten Jahren entstanden, als Alban Berg sich mit dieser neuen Kompositionsmethode selbst ein Stück weit vertraut macht. Und es ist sozusagen, wenn Sie so wollen, genau das gleiche Stück Musik, aber jetzt eben transponiert in eine neue Tonsprache und eine neue Tonkompositionstechnik, nämlich diese Zwölftontechnik. Und man kann das sozusagen jetzt direkt miteinander verbinden. Und wenn man weiß, wo diese Musik herkommt, nämlich eigentlich aus dem 19. Jahrhundert, ja, dann hört man diese moderne Fassung auch nochmal ganz anders. Da werden die Intervalle gespreizt. Und das ist, also es geht letztlich darum, den Ausdruck, den er schon in dieser Form, in dieser frühen Fassung für sich gefunden hat, nochmal durch diese moderne Kompositionstechnik nochmal zu intensivieren. Also wie bei den Bildern dann der klassischen Moderne von Max Beckmann und wie sie alle heißen, der frühen Moderne, die dann eigentlich nochmal die Farben noch kräftiger gemalt haben, noch expressiver geworden sind, Kirchner und so weiter, die damals gewirkt haben und gearbeitet haben. Und es geht um einen Ausdruck. Und wenn ich manchmal ein Publikum sozusagen überzeugen möchte, dass es da nicht um Technik geht, sondern um gelebte Musik und um Empfindungen und so, dann kann man das ganz schön als Beispiel bringen und eben im direkten Vergleich für sich nachvollziehen und hören, dass diese Musik ganz klar Wurzeln hat in der spätromantischen Musik und eben jetzt im neuen Gewande und mit diesem neuen Ausdrucksbedürfnis, dass die Welt eben nicht mehr so in den Fugen ist, wie sie vielleicht vorher waren. Da war dann schon der Erste Weltkrieg, da waren schon die großen Katastrophen des 20. Jahrhunderts. Und deswegen kann man eben einfach ein Haus nicht mehr so genau gleich und akkurat bauen wie vorher. Das wird jetzt schräg und wird jetzt ein bisschen krumm und die Farben, mit denen das Haus angemalt wird, die werden greller und vielleicht auch dissonanter. Aber es ist eigentlich immer noch ein Haus oder eben anders gesagt, es ist eben immer noch gefühlte und gelebte Musik. Und das kann man dieser Musik und in dem Vergleich schön anhören.
Aber schon eine interessante Idee, das gleiche Musikstück, ein und dasselbe Musikstück, dann nochmal nach 20 Jahren neu zu komponieren. Genau. Also wenn man sich jetzt vorstellt, Mozart hätte seine erste Symphonie 20 Jahre später nochmal geschrieben, anders, ist ja eigentlich unvorstellbar. Ja. Aber wunderbar dieser Vergleich. Jetzt hören wir zunächst mal die Fassung aus dem Jahr 1907. Das ist eine Aufnahme mit Jesse Norman und Geoffrey Parsons.
Schließ mir die Augen beide mit den lieben Händen zu, ganzes Herz.
Schließe mir die Augen beide von Alban Berg, eine Fassung aus dem Jahr 1907. Und jetzt hören wir direkt im Anschluss die zweite Fassung aus dem Jahr 1925. Pianist ist wieder Geoffrey Parsons und hier singt jetzt Margaret Marshall. Diese zweite Fassung aus dem Jahr 1925, die Zwölftonfassung, Schließe mir die Augen beide von Alban Berg. Markus Fein, beide Fassungen jetzt so kurz hintereinander gehört. Ich muss gestehen, bei der Vorbereitung habe ich mir es immer wieder im Wechsel angehört. Welche Version spricht Sie mehr an?
Ich fühle mich beiden sehr, sehr nah. Ja, und kann dieser zweiten Fassung ganz viel abgewinnen, gerade eben mit dem Bewusstsein dieser ersten Fassung, die so ein bisschen bei mir in der Nebenspur sozusagen mitläuft. Und ja, vielleicht passt sie mehr auch in unsere Gegenwart, auch wenn natürlich die erste Fassung erstmal schöner ist und uns umschmeichelt und vielleicht erstmal auf den ersten Blick aufs erste Hören noch mehr anspricht. Aber ich wenn Sie mich zwingen müssten, eine zu entscheiden, dann würde ich die zweite Fassung nehmen.
Ich auch. Irgendwie ist sie reizvoller, also, ne, wenn man das Wort auch beim Wortsinn nimmt. Sie ist reizvoller und ich finde es sehr spannend, was Sie vorhin gesagt haben mit der Zwölftontechnik, weil es ist ja eine sehr konstruierte Technik, in Anführungsstrichen, dass alle 12 Töne untergebracht werden müssen. Hier sind mehr Sprünge drin natürlich dadurch, aber es verliert nichts an dieser, ja, an dieser Emotionalität, die diese Musik ausstrahlt. Also ein ganz schöner Vergleich, finde ich. Vielen Dank dafür, dass Sie das mitgebracht haben. Wir sprechen noch mal ein bisschen über die Musikvermittlung. Also sowas wäre ja auch super toll, diese beiden Fassungen im Vergleich darüber zu sprechen, zu überlegen, was berührt mich an der Musik. Sie haben zum Beispiel auch Konzertformate, mittendrin Konzerte ins Leben gerufen. Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, ich durfte das zum ersten Mal bei den sommerlichen Musiktagen in Hitzacker veranstalten. Ich glaube, es ist jetzt auch schon fast 10 oder 15 Jahre her, dass ich das zum ersten Mal gemacht habe. Das müssen Sie sich so vorstellen, dass das Orchester weit gespreizt wurde, weit verteilt wurde. Also wir sprechen von einem ganz normalen Konzertsaal. Das Orchester sitzt aber eben nicht auf der Bühne, sondern sitzt sozusagen, wenn Sie so wollen, im Auditorium oder anders gesagt, das Auditorium wird zur Bühne. Ja, und das Orchester ist weit verteilt, weit verstreut. Nicht jeder einzelne Musiker, sondern die Instrumentengruppen bleiben geschlossen. Die ersten Geigen bleiben als Gruppe der ersten Geigen zu erleben. Und dann gibt es eben die zweiten Geigen und die Bratschen und die Celli und die Holzbläser und die Blechbläser und das Schlagwerk. Und das Publikum haben wir da mitten hineingenommen. Natürlich ist das dann nicht mehr ganz so viel Publikum wie im normalen Konzertsaal, aber es waren auch immerhin 200-300 Leute, die wir so erreichen konnten. Und das war ganz interessant, dieses allererste Erlebnis für mich. Die Musiker waren nämlich sehr skeptisch. Und eigentlich war das kurz vor dem Generalstreik. Und dann kam das Konzert und eben das Publikum war da drin. Ich muss noch dazu sagen, die entscheidende Pointe ist dann, dass das Publikum die Position wechselt. Ja, und man also unterschiedliche Hörperspektiven einnimmt. Und es war dann so, dass das Orchester dann Fotos gemacht hat und Selfies gemacht hat. Und ich habe dann gesehen, wie einer nach dem Konzert telefoniert und gesagt, das war total toll. Und die Leute haben sich total interessiert. Und ja, und gerade eben die Fagotte und die Oboen und die sonst so im Tutti-Klang untergehen, die haben eine ganz neue Aufmerksamkeit bekommen. Und das Publikum hat gesagt, ja, also ich habe eigentlich bis jetzt immer mehr auf die erste Geige gehört. Und jetzt saß ich da direkt neben dem Oboisten und konnte dem sogar in die Noten gucken. Das war so ein ganz tolles Erlebnis für mich. Und ich habe zum ersten Mal so ein Orchester als Klangkörper erlebt und war da in diesem Klangkörper drin. Und das klingt ja ganz anders. Der Kontrabassist, der hört ja die Mahler-Sinfonie ganz anders, wenn er sie spielt, als ich, der ich im Publikum sitze. Also das war ganz, ganz schön. Und eben auch schön zu sehen, das war fürs Publikum ganz toll, es war für die Musiker toll. Ich habe das dann mit Michael Sanderling an anderen Orten gemacht und es wurde jetzt auch immer mehr an anderen Orten gemacht, was mich freut, dass dieser Impuls jetzt sozusagen aufgenommen wird und das will ich sozusagen jetzt mit neuen Vorzeichen und mit neuen Ideen auch in die alte Oper sozusagen mitnehmen, verankern und damit spielen und neue Konzepte entwickeln und das wird im September 2021 dann auf dem Programm sein mit der Jungen Deutschen Philharmonie. Ich freue mich da sehr drauf und will natürlich, dass das Publikum einfach, ja, das kann ich mir da nicht auf CD anhören, das kann ich mir nicht mal bei HR2 in dieser Form anhören, sondern ich muss dann wirklich in die alte Oper gehen und das erleben und ich glaube, dass das eindrücklich ist und etwas mit den Menschen macht.
Das geht aber, glaube ich, nicht mit jedem Musikstück, oder? Wenn man jetzt ein ganz groß besetztes Orchester hat und sehr lauten Klang, dann will man sich da, glaube ich, nicht hinter den Hörnern aufhalten. Ja. Aber bei vielen Musikstücken funktioniert das, kann ich mir vorstellen, sehr gut.
Ja.
Gut, die Aufstellung des Orchesters erinnert mich ein bisschen an Corona. Nur, dass das Publikum da nicht zwischendurch laufen könnte. Aber das ist vom Dirigieren her oder vom Zusammenspiel doch nicht so einfach.
Ja, es ist natürlich vom Dirigieren her deutlich anspruchsvoller. Und natürlich würde man jetzt davon jetzt vielleicht nicht die endgültige CD-Aufnahme machen. Ja? Es leidet ein ganz kleines bisschen natürlich jetzt wirklich die Präzision. Aber zugleich sind die Musiker eben noch ein Stück weit gefordert und müssen als Gruppe funktionieren, müssen noch besser interagieren. Und also es ist ein tolles und spannendes, kreatives Hörexperiment und als solches sowohl für die Musiker als auch für die Zuhörer, glaube ich, spannend.
Ja, das glaube ich. Würde ich auch gerne mal machen. Würde mich durchaus mal interessieren, gerade in den Holzbläsern mal so ein bisschen rumzulaufen. Sie waren ja auch Intendant der Niedersächsischen Musiktage und die nächste Musik hat damit ein bisschen zu tun. Das ist eine Musik von Thelonious Monk, Round Midnight. Da gab es auch ein spannendes Projekt.
Ja, das war ein sehr schönes Vorhaben, an das ich mich gerne zurückerinnere. Das Thema war die Nacht. Also die Niedersächsischen Musiktage sind auch ein großes Flächenfestival, eben in ganz Niedersachsen, 70 Konzerte. Das war eine sehr schöne Aufgabe, denn wir durften dieses Konzert als inszeniertes Konzert präsentieren. Das heißt, das Publikum kam in den Konzertsaal, das war in Oldenburg im Staatstheater dort, und erlebte erstmal einen ganz normalen Konzertabend, so wie man das eben kennt. Und die Musiker waren ganz normal auf der Bühne und das Publikum war ganz normal im Saal und alles war normal und das Licht und alles war normal. Und es ging um das Thema Nacht. Es war das Eröffnungskonzert der Niedersächsischen Musiktage dieser Saison. Und die Überschrift dieses Konzerts war Nachtschwärmer. Also es ging um die Nachtschwärmer. Es ging aber los mit sozusagen mit Tag, mit New York, mit Großstadt, mit Lebendigkeit. Und das Spannende war, und da kommen wir zu Thelonious Monk, war eben, dass im Laufe dieses Abends sich dieser Konzertraum verwandelte und dann auf einmal kam von der Decke so Bühnenteile nach unten runter. Wie gesagt, das Publikum wusste von gar nichts, wunderte sich, was passiert jetzt denn da? Ja, die Musiker dünnten sich immer mehr aus. Von diesem großen Orchester blieben dann nur noch ein Ensemble übrig. Da haben wir von Charles Ives Central Park in the Night gemacht. So ein verjüngtes, verkleinertes Kammerorchester hat das gespielt. Und es wurde, immer mehr Musiker gingen zur Seite. Es wurde immer dunkler. Ja, wir wurden also immer mehr Teil dieser Nacht. Und dann hat auf einmal das Publikum gesehen, dass diese Bühnenteile, das war wie gesagt ein Theater, wo wir das auch gemacht haben, da hat man diese technischen Möglichkeiten, dass diese Bühnenteile sich zu einer regelrechten Bühne, nämlich zu einer Bar-Szene verwandelte. Und wir endeten dann in diesem Bild, das man kennt von Edward Hopper, Nachtschwärmer, Nighthawks, dieses berühmte Bild von Hopper, eine Ikone der amerikanischen Malerei und der amerikanischen Kunst, wo diese vereinzelten Personen da an diesem Tresen sitzen. Da sieht man noch diesen Milchmann mit der weißen Mütze da im Hintergrund auf diesem Bild von Edward Hopper. Und genau dieses Bild haben wir sozusagen 1:1 als realen Raum auf der Bühne nachgebaut. Und wir haben das dann so eingerichtet, dass am Ende die Musiker genau diese Kostüme angezogen haben. Ja, die Kostümbildnerin hat das sozusagen 1:1 übernommen. Und ganz am Ende hat dann der Vibraphonist, das war dann unser Barkeeper, und dann war das, und dann haben die nur noch von Thelonious Monk Round Midnight gespielt. Und da ging für mich ein Traum in Erfüllung, weil ich habe mir das so ausgedacht alles. Und das war natürlich ein riesen Aha-Effekt dann beim Publikum. Und als das Publikum dann rausging, haben wir diese Postkarte verteilt mit dem Bild von Edward Hopper. Und die Leute sagten, wow, und jetzt verstehen wir, warum das dieser Abend Nachtschwärmer, was die deutsche Übersetzung von Nighthawks ist, heißt. Und dann waren wir sozusagen mitten in der Nacht und das war ein unglaublich eindrucksvolles Erlebnis. Es wurde eben immer von Tag zur Nacht, nicht andersrum. Es war also nicht so diese übliche Crescendo-Form und am Ende laut und pompös und tötötötö, sondern es wurde eben immer leiser und hatte immer mehr an Intensität gewonnen. Und wir waren dann mittendrin in dieser Nacht irgendwo in New York, in dieser Bar, und dann erklang eben dieser Evergreen des Jazz, ein Welthit des Jazz, Round Midnight von Thelonious Monk.
Round Midnight. Sie hören HR2 Kultur 2 bis 4. Zu Gast ist Markus Fein. Und er hat sich diese Musik gewünscht, weil es ihn an seine Zeit als Intendant der Niedersächsischen Musiktage erinnert hat. Das war die Zeit von 2006 bis 2011. Von dort, Markus Fein, sind Sie dann nach Berlin gegangen, zu den Berliner Philharmonikern, haben unter anderem die Programmplanung übernommen und haben dort auch eng mit Simon Rattle zusammengearbeitet. Was war das für eine Zusammenarbeit? Was war das für eine Zeit?
Das war natürlich eine unglaublich inspirierende Zeit, eine tolle Zeit. Es ist klar ein ganz großes Orchester, für viele das beste Orchester der Welt. Das ist ganz schwer zu sagen, das sollte man so apodiktisch, glaube ich, nicht sagen, aber es spielt ganz, ganz oben mit und für mich ein wirklich unglaublich packendes Orchester mit fantastischen Qualitäten. Also das ist nicht nur der Mythos, nicht nur das Renommee, nicht nur der Ruf, sondern dieses Orchester löst das jedes Mal neu ein und mit diesem Gefühl bin ich damals hingegangen, zu einem der besten Orchester der Welt zu gehen und war dann noch ein größerer Fan sozusagen danach. Und als ich dieses Orchester sozusagen von innen kennenlernen durfte, es ist natürlich ein großer Apparat. Die Philharmonie in Berlin ist ein fantastisches Haus, Vorbild für so viele andere Konzertsäle und Häuser. Das zu erleben, wie die Menschen auch das Orchester wirklich als ihr Orchester begreifen, auf das sie natürlich unendlich stolz sind. Sir Simon Rattle, der dann eigentlich routinemäßig immer noch mal raus applaudiert wurde. Also das Konzert war zu Ende, das Orchester hat sich verbeugt, das Orchester ist abgetreten. Und dann kennt man das ja, dass eigentlich jetzt der Applaus abebben würde und es ist niemand mehr auf der Bühne. Und dann haben immer noch mal 300, 400, 500 weiter applaudiert. Und irgendwann mal kam dann noch mal Sir Simon sozusagen und hat dann noch mal sich persönlich sozusagen von den letzten Fans noch mal verabschiedet. Also der Applaus hörte da nie auf. Ist eine ganz tolle Atmosphäre in der Berliner Philharmonie. Und das war natürlich ganz toll, mit ihm zusammenzuarbeiten zu dürfen im ganz kleinen Rahmen. Aber eben, das war sehr inspirierend und schön.
Wie war das, in so einem renommierten Haus, mit so einem renommierten Orchester, mit neuen Ideen zu kommen?
Ja, die werden gerne aufgenommen und zugleich gibt es natürlich Mechanismen, die sozusagen diesen Ideen entgegenstehen und das liegt nicht an den einzelnen Personen, sondern es liegt eben an der Struktur, an der Schwerfälligkeit eines gewissen Apparats, der dazu bedienen ist und natürlich viele Menschen, die da mitwirken, aber Sir Simon Rattle ist ja genau so angetreten, um diesem Orchester neue Impulse zu geben und hat das ja fantastisch getan, so wie Kirill Petrenko das jetzt auf eine ganz andere Art und Weise tut. Und er hat das Education-Programm dort aufgesetzt, er hat viele neue Programmideen aufgesetzt. Ja, und von daher wollte ich natürlich auch von ihm und von dem Orchester viel lernen.
Jetzt haben Sie sich eine Aufnahme gewünscht, dies ist allerdings nicht mit den Berliner Philharmonikern, sondern mit dem London Symphony Orchestra unter Simon Rattle. Und zwar einen kurzen Satz aus einer Haydn-Sinfonie. Und dieser Satz ist schon, ja, etwas anders, als man jetzt vielleicht erwarten würde. Ja. Vielleicht hören wir ihn erst einmal und sprechen dann darüber.
Gerne.
Das ist der letzte Satz, das Prestissimo aus der Sinfonie Nummer 60 von Joseph Haydn. Simon Rattle hat dirigiert und Sie hatten das London Symphony Orchestra. Markus Fein, das ist ein Prestissimo, wenn man sich das von einem anderen Orchester, einem anderen Dirigenten anhören würde, klingt das ein bisschen anders. Zwischendrin bekommt man hier den Eindruck, die fangen an, ihre Instrumente zu stimmen.
So ist es aber.
Das ist von Haydn komponiert.
So ist es komponiert von Joseph Haydn. Und genau wegen solcher Späße und wegen solcher Raffinessen liebt Simon Rattle diesen Komponisten. Haydn ist ein ganz großer für ihn, einer der Hausgötter. Und so kam er auf mich zu, als ich dort arbeitete und meinte zu mir, also ich habe da so eine Idee, ich würde gerne so eine Art Pasticcio, so eine neu zusammengesetzte Sinfonie aus ganz vielen Versatzstücken, aus ganz vielen einzelnen Sätzen, aus diesem Gesamtwerk von Joseph Haydn zusammenstellen. Und wäre das nicht toll, wenn wir so einen Abend machen, nur mit Haydn und wie gesagt, so eine Art Reise durch diesen Kosmos der Musik von Joseph Haydn. Mach doch mal. So, und ich durfte eben machen und das war ganz toll, weil es gibt natürlich auch eine große Bibliothek und Archiv und dann bin ich dann gesagt, ich möchte also jetzt im Prinzip das Gesamtwerk von Joseph Haydn mal auf meinen Schreibtisch haben und hatte die ganzen Noten und hatte die ganzen Musiken und durfte mich dann da wirklich hineinhören und hatte schon so ein paar erste Ideen von selbst und habe mich dann so hineingehört und durfte dann eben sozusagen diese Musik zusammenstellen und war dann ganz aufgeregt, als ich dann eben sozusagen meinen Vorschlag präsentiert habe und habe ihm dann so eine CD gemacht, wo man das sozusagen zusammengeschnitten hat und die Noten auch komplett fertig gemacht und er war offensichtlich ganz angetan und begeistert und das wurde dann gemacht. Es wurde in Berlin, kam dann zur Aufführung. Das Orchester hat das dann auch mehrfach mitgenommen auf Tournee und es hat mich dann ganz gefreut zu sehen, dass Sir Simon Rattle dann das auch an seinem neuen Ort, mit seinem neuen Orchester sogar dieses Programm dann jetzt eben als CD veröffentlicht hat und genau von dieser CD ist das. Das war ganz toll und so habe ich eben diese Musik von Joseph Haydn auch nochmal für mich neu entdeckt und da sollte eben dieses Stück auch dabei sein. Es gibt viele andere Musiken, die da noch dabei sind. Das Chaos, die berühmte Beschreibung, musikalische Beschreibung des Chaos. Unglaublich moderne Entwurf. Und es gab viele andere Musiken. Und die Abschiedssinfonie ist natürlich auch ganz bekannt, wo die Musiker laut Partitur wirklich einer nach dem anderen sozusagen die Bühne verlassen soll. Und all das steht für den lebendigen Komponisten Joseph Haydn, der wirklich unkonventionell war, der einen ganz eigenen Humor entfaltet hat und der einen unglaublichen Spaß hat, sozusagen falsche Fährten zu legen und die Musik sozusagen mit Ideen aufzuladen. Und das war dann Gegenstand dieses Konzertabends und dieses kurze Prestissimo, dass die Leute auch so, was war da eben gerade? Wachrüttel war dann eben ein Teil dieses Programms.
Das muss ich aber trotzdem noch nachfragen. Also dieses Stimmen, das hat Haydn original so komponiert. Also wenn man sich verschiedene Aufnahmen anhört, das ist eindeutig zu raushören. Aber kurz davor, da ist es doch tatsächlich so, dass Simon Rattle oder das Orchester etwas anders macht.
Vorher spielt das Orchester falsch.
Und auch ganz das, bewusst auch als Hinleitung.
Das, ja, auch das ist so sozusagen, also Il Distratto, der Zerstreute, ja, also es geht da sozusagen inhaltlich eben sozusagen um den Zerstreuten, das zerstreute sozusagen Orchester, das erstmal falsch spielt. Was? Da musste man dann die Saiten nochmal nachstimmen. Ja, also mal alle anhalten, wir stimmen jetzt nochmal das Orchester. So, und jetzt aber bitte nochmal konzentrieren. Jetzt aber bitte richtig spielen, ja. Und das ist wirklich, also szenisch, man kann sagen, das ist wie so eine Art Opernszene, die sich da abspielt und ja, das kann Musik eben auch machen.
Das erklärt das dann sehr schön. Also Il Distratto, der Titel der Sinfonie, gibt ja oft Titel für Haydn-Sinfonie. Und also eine freie Interpretation dieser. Sehr, sehr schön. Ja, wir haben jetzt noch nicht gesprochen über Mecklenburg-Vorpommern. Das war ja nun wirklich die Zeit direkt unmittelbar vor Frankfurt jetzt für Sie. Und das war, glaube ich, eine sehr erfolgreiche Zeit. Also es gab viele Stimmen. Man hat zum Beispiel, Daniel Hope hat zum Beispiel gesagt, Sie haben Einmaliges geleistet mit Ihrer künstlerischen Leidenschaft, den Visionen und Ihrer Liebe zur Musik. Das ist etwas, was Sie wahrscheinlich auch sehr gerne hören, aber ich glaube, das ist heute auch deutlich geworden, wenn Sie so sprechen über die Musik. Ich glaube, das drückt es ganz schön aus. Und da werden wir uns, glaube ich, freuen können auf viele tolle Konzerte in Frankfurt.
Ja, ich freue mich natürlich jetzt, vieles hier neu anzuschieben und natürlich ist das ein Lob, das einen freut von Daniel Hope. Es ist dort eine sehr enge Verbundenheit mit vielen sogenannten Preisträgern, also Musikern, die von den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern einen Preis bekommen haben. Daniel Hope hat vor mehr als 25 Jahren diesen Preis bekommen. Daniel Müller-Schott hatte noch einen langen Zopf und lange Haare und ich glaube, war 17 Jahre. Julia Fischer, die ja auch der Alten Oper sehr verbunden ist, war jetzt, glaube ich, mit 16, 17 Jahren zum ersten Mal bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern. Also eine langjährige Verbundenheit dieser Musiker. Es gibt eine Festspielfamilie und es gibt wunderschöne Orte in Mecklenburg-Vorpommern. Es ist ein Land, das ja nicht umsonst jetzt Tourismusland Nummer 1 innerhalb Deutschlands geworden ist. Da sind die Mecklenburger und die Vorpommern sehr stolz, dass sie die Bayern abgehängt haben und mehr Gäste sozusagen willkommen heißen. Es gibt wunderschöne Flecken, wunderschöne Orte, wunderschöne Locations, an denen diese herrlichen Konzerte mit einem sehr enthusiastischen und sehr begeisterungsfähigen Publikum erleben kann.
Gibt es noch einen besonderen Ort?
Wenn Sie mich jetzt auf die Festspiele in Mecklenburg-Vorpommern ansprechen, da gibt es natürlich wunderschöne Orte, um Musik zu erleben, wunderschöne Konzertorte, um Musik zu erleben. Ein Ort ist Redefin, das ist ein wunderschönes Pferdegestüt, also wo Pferde gezüchtet werden, ganz fantastischer Ort, klassizistischer Bau und wunderschöne Wiese und man kann dort herrlich die Zeit verbringen und die Menschen kommen und picknicken dort vorher, um dann in dem großen Saal, das ist ja kein Konzertsaal, das ist eben der Reitstall sozusagen, die Reithalle, wo sonst die wunderbaren Pferde sozusagen dieser Zucht reiten und das ist ganz toll, dort Musik zu erleben.
Also der Raum, das Ambiente spielt eine ganz große Rolle.
Ja.
Ganz herzlichen Dank, Markus Fein, dass Sie zu Gast waren in unserer ersten Ausgabe der neuen Sendung 2 bis 4 in HR2 Kultur. Eine Musik haben wir natürlich noch, mit der wir abschließen. Da hören wir noch den Schluss daraus. Und zwar ist das noch Ihr Geheimtipp. Also gesagt, das Ensemble Resonanz unter der Leitung von Riccardo Minassi mit einem Satz aus der Mozart-Sinfonie Nummer 39. Warum ist das ein Geheimtipp?
Ja, das ist eine CD, die jetzt gerade erst vor kurzem erschienen ist. Die drei letzten Mozart-Sinfonien, das Wort Ensemble-Resonanz führt ja ein bisschen auf eine falsche Fährte. Das ist, hört sich nach Ensemble an. Das ist Orchestermusik, das ist ein kleines Orchester. Und ja, ein Geheimtipp, weil man vielleicht diesen Klangkörper, das Ensemble-Resonanz, noch nicht so kennt. Aber eine unglaublich packende Interpretation dieser Musik. Und es gibt natürlich Dutzende, Hunderte, Tausende Aufnahmen von diesen Sinfonien. Und wenn man diese Musik hört, gespielt von diesen Musikern des Ensemble Resonanz mit diesem Dirigenten, dann hat man das Gefühl, die Tinte ist wirklich noch feucht. Die Musik ist gerade komponiert und jetzt bekommen die Musiker zum ersten Mal diese Noten sozusagen in ihre Hände und bringen diese Musik wirklich zum Klingen. Und das ist mit so einem ganz inneren Esprit heraus musiziert und ganz leidenschaftlich und auf den Punkt musiziert. Und so muss es sein. Und dann ist uns nicht bang, was die Zukunft der sogenannten klassischen Musik anbelangt, wenn sie so lebendig interpretiert wird und wenn sie die Menschen so anpackt und erreicht und mitnimmt.
Ganz herzlichen Dank nochmal, Dr. Markus Fein, Intendant der Alten Oper Frankfurt. Wir hören zum Schluss jetzt noch das Ende des ersten Satzes aus der Sinfonie Nummer 39 von Wolfgang Amadeus Mozart. Nach den 16 Uhr Nachrichten geht es dann hier weiter mit der Klassikzeit und dem HR Sinfonieorchester. Mein Name ist Christiane Hillebrand. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntagnachmittag.